initiated.
Let's go!
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, und an dieser Stelle berichten wir euch wie immer über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Guten Morgen, Johann.
Guten Morgen, Daniel. Ja, heute ist eine besondere Folge, denn wir haben erstmal sehr, sehr viel Content. Wir werden jetzt aber auch erstmal eine größere Pause machen, muss man sagen. Also hier ist jetzt erstmal so die letzte Folge von uns beiden im gewohnten Format. Vielleicht wird euch Hatschinski in den nächsten Wochen noch ein bisschen versorgen. Es ist aber gerade viel im Umbruch bei Valorant, ne, mit den ganzen neuen regionalen Turnieren. Da werden wir auch updaten, was wir da alles was wir da alles an Infos haben. Also damit meine ich natürlich Tier 2, Tier 3, ne? Das ist alles im Umbruch. Deswegen wissen wir noch nicht genau, wie viel wir da berichten können. Es ist so viel Content rausgekommen, ne? Also es gibt eine neue Map, neue Battle Pass. Wie gesagt, im E-Sports sehr viel strukturelle Updates, was es da alles gibt. Und ja, zur neuen Map können wir auch gar nicht so viel sagen, denn da gab es von Riots Seite, ich weiß nicht, gelinde gesagt, unglückliche Kommunikation und zur Verfügungstellung der Influencer-Accounts. Die haben wir diesmal einfach nicht bekommen. Ja, das war jetzt nicht der Fall. Und Valorant ist auch gerade down.
Ja, es ist gerade wirklich bitter. Also wir wollten die Map uns dann heute Morgen auch zusammen angucken, weil heute ist ja der offizielle Start dieser Map. Aber ja, Valorant ist gerade down. Ihr habt es vielleicht aus anderen Regionen auch mitbekommen. Der neue Patch kam mit sehr vielen Bugs, sodass eine neue Map direkt wieder disabled wurde. Diese Accounts haben wir diesmal nicht bekommen, ohne irgendwie informiert zu werden. Das war sehr, sehr bitter. Deswegen, wir haben keine Erfahrungswerte für die neue Map. Also alles, was wir darüber berichten, ist zusammengesammelt aus Fremderfahrung. Es ist gerade wirklich ein bisschen bitter und auch, ich würde sagen, Teil dieser Pause, die wir machen, ne? Weil wir einfach auch, jedenfalls ich, sehr frustriert über die aktuelle Kommunikation da von Riot bin und auch, dass sich so auf meine normale Valorant-Frustration drauflegt, und das muss erst so ein bisschen abkühlen. Ob es abkühlt, ist die Frage. Aber ja, wir würden uns da erstmal rausziehen und schauen, wie, wann und in welcher Form wir dann zurückkommen. Aber jedenfalls zu den Interviews von Hatschinski kann ich sagen, nächste Woche gibt es ein Interview, ein ziemlich geiles Interview. Ich bin da auch schon sehr gespannt drauf. Also nächste Woche gibt es auf jeden Fall noch ein Interview von Hatschinski. Danach weiß niemand, wie es weitergeht, aber hoffentlich geht es irgendwann weiter.
Ja, also Daniel, du bist ja auch momentan und in der letzten Zeit auch noch mehr involviert, ne? Nicht zuletzt mit den ganzen Tier-3-Systemen natürlich, was da ja auch noch mehr Frustration aufstaut, ne? Wo das jetzt einfach komplett abgeschafft wird und die Kommunikation rundherum da auch mangelhaft ist von Riot-Seite, ne? Aber ja, ich teile das natürlich auch mit dir und bin hier auch nicht ganz zufrieden, wie Riot das jetzt alles so gehandelt hat und wie wir jetzt auch hier unseren Podcast machen können. Ne? Also das ist jetzt auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass man uns hier zusammen hört. Ne? Aber wir gehen jetzt erstmal in so eine kleine undefinierte Sommerpause, ne? Und dann schauen wir mal, wie das dann weitergeht, wie wir dann wann zurückkommen, und erstmal, ja, belassen wir das dann so in diesem Rahmen und machen jetzt erstmal weiter, ne? Eine Sommerpause gibt es auf jeden Fall, das ist keine Frage, und dann werden wir sehen, wie diese Sommerpause definiert ist. Gut, dann springen wir jetzt aber mal rein. Was ist es denn? Das ist die neue Map, neue Battle Pass, neue Patch Notes, es gibt Community Guidelines, es gibt neue Details zu den Off-Season-Turnieren, aber auch zu der VCT-Liga, wie das hier strukturiert ist. Also wirklich pickepacke voll, und wir gehen rein.
V26 Act 4 ist da. Also Act 4 beginnt genau heute. Das heißt, wir haben schon wieder ein halbes Jahr Valorant rum. Das ist wirklich crazy. Und es ist tatsächlich, Johann, das ist mir gestern Abend siedenheiß eingefallen, nachdem ich mein letztes Ranked-Game verloren habe. Es ist das erste Mal in der Geschichte von Valorant, dass ich nicht mindestens Immortal Gun Buddy kriege. Es ist so bitter. Aua. Jetzt habe ich diesen hässlichen Ascendant Gun Buddy, obwohl der ist eigentlich ziemlich hübsch, ne? Aber man will ihn sich trotzdem nicht an die Waffe machen. Ich habe gestern nochmal alles gegeben, um rein zu grinden. Mir fehlten 2 RR für Immortal. Oh, und dann hatte ich um 10:30 einfach keinen Bock, nochmal 2 Games reinzutun. Also dann eben nicht. Aber ja, wie gesagt, Akt 4 startet heute, beziehungsweise jetzt um 8 Uhr morgens startet er noch nicht so wirklich. Valorant ist weiter down, aber das kennen wir eigentlich auch so bei Umstellungen. Es wird dann irgendwann wiederkommen und dann wird's auch losgehen mit dem Akt. Wir sind aber organisatorischerweise gezwungen, jetzt aufzunehmen, deswegen Valorant aktuell down und wir springen erstmal rein in die Patch Notes und die sind pickepacke voll. Patch 13.0, eine ganze Menge Änderungen. Wir fangen ganz oben an und starten da mit den Agent Changes und da haben wir erstmal eine Änderung für viele Sentinels, muss man sagen, denn die Sentinels in letzter Zeit wirklich in vielen Comps kein Thema mehr gewesen, weil sie einfach zu schwach waren, weil sie einfach zu hart genervt wurden über die Zeit. Und jetzt ist die Frage, kommen sie zurück? Es geht los mit Cypher und seinem Tripwire. Die Aktivierungszeit wurde verringert von 0,9 Sekunden auf 0,7 Sekunden, also die Zeit, die es dauert, wenn ein Gegner in den Wire läuft, bis er dann tatsächlich revealed wird. Nochmal zur Erinnerung, das war ganz früher so, die Leute gehen in den Wire und sind sofort revealed. Dann wurde es auf 0,5 Sekunden hochgemacht, dann auf 0,9, jetzt wird es wieder zurückgeschraubt auf 0,7. Johann, glaubst du, dass das eine Änderung für Cypher ist? Also glaubst du, das wird sich bemerkbar machen?
Ja, ein bisschen schon, ne? Also das ist jetzt hier kein wahnsinniger Buff, wie man das eigentlich so von Riot kennt, ne? Also normalerweise wird ja immer nur mit der Keule angesetzt und dann irgendwie sehr stark gebufft, sehr stark genervt. Und das sind jetzt tatsächlich mal Änderungen, die eher in die Richtung von Feinjustierungen gehen, was etwas ist, was sie seit 4 Jahren fordern, ja? Und deswegen finde ich diese Changes eigentlich sehr gut, ne? Da jetzt so ein bisschen fein zu justieren. Es spricht schon wieder Bände, dass das jetzt hier ein halbes Jahr angekündigt worden ist, gefühlt, ne? Dass jetzt hier das große Sentinels Balance Update. Und dann ist es für Cypher jetzt 0,2 Sekunden. Also, wenn man die angekündigte Überschrift ignoriert, finde ich diese Changes sehr gut, ne? Weil das jetzt einfach nur so ein bisschen, okay, die sind zu schwach und jetzt drehen wir da mal ein bisschen an der Schraube und dann gucken wir an, wie das weitergeht und dann drehen wir vielleicht nochmal an der Schraube, ja? Das wird nicht passieren, wahrscheinlich müssen wir jetzt ein Jahr mit diesen Changes hier leben. Aber ja, grundsätzlich finde ich diese Sachen sehr gut, dass jetzt da ein bisschen was geändert wird und diese 0,2 Sekunden, denke ich, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so aktiv direkt merkt, kann schon in einem hitzigen Execute oder so, ne? Kann das doch auch schon sehr, sehr wertvoll sein. Deswegen vielleicht kein großer, merkbarer Change, aber doch ein Buff und schön, wie hier, ja, einfach so ein bisschen was gedreht wird. Genau, richtig eigentlich von der Patch-Politik.
Ja, aber richtig krass, muss ich sagen, wird's bei Killjoy. Denn ihr Turret kriegt eine um 50% erhöhte Feuerrate. Das sieht auch wirklich schnell aus, wie der jetzt schießt. Die Nano-Swarms gehen von 4 auf 5 Sekunden. Und der Alarmbot wird 50% schneller, wenn er hinter einem her saust. Also das fühlt sich sehr, sehr strong an. Weil wenn man Killjoy spielen kann, finde ich Killjoy jetzt auch immer noch sehr, sehr strong und viable. Sie hatte so ein bisschen so eine Downphase, als Neon kam, weil Neon echt so Sentinel-wise ein guter Counter gegen Killjoy ist. Aber gegen andere Agents war Killjoy immer noch stark. Und jetzt wird sie, glaube ich, richtig strong werden. Oder siehst du das anders?
Nee, das ist schon sehr, sehr gut. Also bei dem Turret hat man ja auch immer diesen kleinen Slowdown, ne? Wenn man getroffen wird, das ist schon sehr, sehr nervig. Also man muss sich um diesen Turret kümmern. Jetzt noch mehr. Und ja, dass die Nanoswarms hier auf 5 Sekunden geändert werden, also das ist schon ein sehr, sehr großer Change. Das sind, ja, was ist das, 25% Länger dauert der. Ja, das klingt, finde ich, noch mehr als jetzt eine Sekunde, die dann noch dran gehängt wird. Und damit kannst du dann auch wieder wirklich richtig gut blocken. Und sie hat zwei. Ja, das sind zwei. Und damit kannst du dann 10 Sekunden was dicht halten. Was eigentlich noch besser ist als ein Brimstone-Molly, was ja so der König der Blocks ist, ne?
Ja.
Mit einem Gecko-Molly vielleicht. Und ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark. Und mit dem Alarmbot ist das natürlich sehr willkommen. Man hat einfach diese, dann löst er halt aus und fliegt einem ins Gesicht. Das finde ich sehr gut, weil man hatte häufig, doch sehr häufig, diese Situation, wo der Alarmbot dann auslöst und einen über die ganze Map chased, ne?
Ja,
und das
genau.
Hat sich nicht richtig angefühlt, das ist jetzt weg. Und schöner Buff für Killjoy, der auch sehr nötig war, ne? Weil sie doch jetzt sehr wenige Pickrate hat und wirklich nur auf Maps gespielt wurde, wo es sehr, sehr gute Ult-Positionen gibt. Und jetzt kann auch hier anderes Kit mal wieder ein bisschen auf den anderen Maps scheinen.
Ja, absolut. Weiter geht's mit Veto. Und Veto kriegt auch einen ordentlichen Buff. Also sein Interceptor ist im Cooldown geändert worden. Den kannst du nach dem Einsammeln nicht nach 30 Sekunden, sondern jetzt nach 20 Sekunden wieder benutzen. Also 10 Sekunden darunter ist eine ganze Menge, finde ich. Und auch sein TP wurde geändert, der nutzbare Bereich wurde von 24 auf 30 Meter erhöht. Das hört sich nicht nach viel an, aber wenn man das auf einer Minimap sieht, merkt man, okay, das ist eine ganze Menge. Vito kann jetzt über die halbe Map TPen, wenn er die TPs gut platziert und so ineinander platziert. Ne? Man kann ja immer so zwei in Reihe schalten, sage ich mal, und dann große Strecken zurücklegen. Und sein TP ist auch wirklich, wirklich schnell, ne? Also die Ausrüstungszeit wurde sogar noch verbessert. Also wenn er den TP platziert, hat er seine Waffe nach 0,75 Sekunden wieder in der Hand. Vorher waren es 1,5 Sekunden. Also da ist er jetzt auch viel, viel schneller dabei, diesen TP einsetzen zu können. Und ich finde, das ist auch so ein TP, der immer schwer von den Gegnern gereadet wird. Na, man hört so ein komisches Blubbergeräusch, kann aber nie sagen, wo genau Vito jetzt wieder rauskommt. Ich glaube, das wird eine gute Zeit für Veto-SpielerInnen und ich hätte auch voll Bock, den jetzt mal wieder auszuprobieren, weil gerade diese TP-Plays haben vorher schon Bock gebracht und wenn du jetzt so schnell damit rotieren kannst und so große Bereiche damit rotieren kannst, ist es, glaube ich, wirklich etwas, was Veto total viable macht.
Ja, in jedem Fall. Sehr viel besser jetzt benutzbar, insbesondere diese dass man jetzt nachdem man den TP platziert hat, ne, das kann man da auch mal on the fly machen in der Runde, ansonsten ja. Musste das ja alles auf jeden Fall vor der Runde passieren und damit man das dann auch in einer hitzigen Situation einsetzen kann und jetzt hier geht das ja viel schneller und weiter. Cool, das ist gut und ich glaube, Veto muss man aber auch so ein bisschen meistern, ne, das ist nicht wie wenn du mal eine Cypher-Trip oder ein paar Nanoswarms vom Gegner gesehen hast, dass du das dann auch einigermaßen ja darstellen kannst und das mal filmen kannst. Das ist bei Veto nicht der Fall. Ne? Da musst du schon genau wissen, wo sind die Plätze des TPs, wo packe ich den, eine gute verdeckte Position für den Abfänger, ja, für den Interceptor. Und dann auch, wie sind die Timings da, wann kann ich was machen. Ich glaube, da musst du erstmal 5-mal aus dem TP gekillt werden, um zu wissen, wie du das dann wann machen kannst. Ne? Und dann vernünftig einsetzen kannst. Aber ja, das tut Veto hier in jedem Fall gut.
Und vor allen Dingen, wie gehe ich mit der Ult um? Weil ich habe schon viele Leute gesehen, die mal eben Veto spielen wollten und dann gemerkt haben, okay, mit der Ult, da muss man sich einiges abtrainieren, sich nicht mehr vor Flashes wegdrehen zum Beispiel. Manche Leute drehen sich dann auch noch in der Ult weg und dann ist es natürlich echt schwierig. Also Veto braucht einiges an Spielzeit, aber ich glaube, oder vielmehr weiß, gute Vetos sind sehr, sehr ätzend, wenn man gegen sie spielt und wird jetzt nur noch viablerer. Geiles Wort. Weiter geht's mit Sage. Ihr Self-Heal wurde endlich wieder hochgesetzt. Der wurde ja immer andauernd genervt, weil gesagt wurde, ach, bitte hört auf, euch selber zu healen, ihr müsst eure Mates healen, aber jetzt ist es wieder da. Sage kann sich selber healen. Es sind nicht nur 50 HP, die bei ihr selber geheilt werden, sondern 100 HP kann Sage sich selber healen. Das wird für viel Ärger im Ranked sorgen, weil die Leute jetzt wieder nicht Sage beleidigen können, wenn sie sich selber hielt, sondern das ist jetzt absolut viable, aber auch ein guter Change, würde ich sagen.
Yo, das denke ich auch. Ja, das ist wie Beta Sage, ne?
Ja.
Also das war ja früher genauso. Wie viel ist es denn der Heal? Ist auch jetzt auch wieder auf 100, ne? Bei den Allies.
Bei Mates.
Genau, und das ist so wie früher. Also die haben 100-100 gestartet und dann sind sie komplett einmal runter, was war das? 30, auf gar nichts, ne? Auf gar nichts sind sie runter. Und jetzt wieder beides auf 100-100. Ganz witzig und kein riesiger Buff, ne? Ganz nett, in den Pistol Rounds sehr stark. Aber ansonsten, dass es wirklich Impact hat, ist jetzt nicht so krass wie zum Beispiel die Killjoy oder die Veto-Buffs, die wir jetzt gesehen haben.
Wenn jetzt noch der Beta-Slow-Orb zurückkommt, das wäre nochmal richtig heftig. Erinnerst du dich an den Beta-Slow-Orb, der einfach eine halbe Map vollgemacht hat?
Richtig. Einfach komplett riesig, ja.
Ja, also Sage früher in der Beta wirklich ein absoluter Pflichtpick. Sage ja auch der Agent, der Tenz zum ersten Valorant-Spieler, Radiant hieß er früher Valorant, der Welt gemacht hat. Mittlerweile so ein bisschen verschwunden. Vielleicht das jetzt so ein kleines Solo-Q-Argument für Sage. Letzter Sentinel-Change geht an Deadlock und an ihr Gravnet, da auch der Cooldown verändert von 60 auf 50 Sekunden. Okay, das ist eher ein kleinerer Change, aber ja, so ein kleinerer Push jetzt für Deadlock zurück in die Comps, wo sie jetzt auch so ein bisschen wieder verschwunden ist.
Ja. Sehr gut, das sind auch ein bisschen mehr Playseed. Ich glaube, dass immer noch Deadlock so ein bisschen Sleeper-OP ist und war. Man muss auch Deadlock wirklich gut spielen können. Das ist auch nichts, was man mal so eben aufpicken kann. Ganz andere so Platzierung der Sentinel-Utility als bei anderen, ne? Wann machen die Leute denn Sounds? Was sind so die fiesen Stellen? Brauchte man immer schon so ein bisschen Knowledge Advantage und ja, so ein kleiner Kick jetzt nochmal hier, dass das Gravnet runtergesetzt wird, um das auch dann parallel mit der Sentinel Util zu machen, was wir gleich sehen werden, ist, glaube ich, ein guter Change, ja.
Dann geht es weiter zu den Initiators. Die sind ja auch jedenfalls in Ranked-Lobbys häufig verschwunden, weil die Cooldowns auf 60 Sekunden gesetzt wurden. Es bringt nicht mehr viel Spaß, Initiator zu spielen. Das Ganze soll jetzt ein bisschen zurückgeschraubt werden, um Initiator wieder viable zu machen. Von diesen 60 Sekunden gehen wir jetzt auf 50 Sekunden und haben also quasi diesen alten Cooldown halbiert. Früher waren es ja mal 40 Sekunden. Jetzt sind wir auf 50 Sekunden wieder runter. Und bei Gecko wird es nochmal ein bisschen anders gemacht, weil er ja seine kleinen Pokémon oder Kumpel, wie sie hier genannt werden, hat. Da geht's von 20 Sekunden auf 15 Sekunden Cooldown. Waren wir auch mal bei 10 Sekunden, ne? Das war die Zeit, wo Gecko sich super gut angefühlt hat.
Ja.
Jetzt wieder auf 15 Sekunden. Wie schätzt du das ein? Bringt das die Initiator wieder in die Comps rein?
Ja, sie waren jetzt ja nie weg, so, ne? Muss man sagen, vielleicht wird jetzt ein bisschen weniger Doppel-Duelist dadurch gespielt. Einfach weil, Duelists hassen Initiator, ja? Und Initiator können dann jetzt hier ein bisschen mehr ihre Sachen einsetzen. Insbesondere zum Beispiel wird jetzt auch ein bisschen weniger Operator gespielt, ne? Oder ein bisschen weniger Sniper. Du kannst mehr revealen, du kannst mehr scouten, du kannst mehr flashen. Das ist jetzt alles wieder möglich. Und damit, wenn ein Operator-Spieler erstmal vom Hauptengel verscheucht ist und die dann nicht einen Kill bekommen, haben sie es wesentlich schwerer. Und deswegen ist jetzt so ein bisschen die Sniper-Meta vielleicht so ein bisschen zurückgesetzt, ne? Die Outlaw nicht mehr ganz so super oppressive. Und da sind sie, glaube ich, zu stark reingegangen, ne, als es von 40 auf 60 gesetzt wurde vor einiger Zeit. Und da jetzt ist Mittelweg auch eine gute, sinnvolle Feinjustierung, muss man ja fast sagen, ja.
Ein Controller wird noch angepasst, und zwar Omen und sein TP. Die Soundeffekte von Omens TP wurden überarbeitet, um Eindeutigkeit in Situationen zu verbessern, in denen du dich in der Reichweite der Fähigkeit befindest, sie aber nicht hören kannst. Also es gab wohl zu häufig die Situation, dass Games so unübersichtlich waren, dass man dann um ins TP nicht mehr mitbekommen hat und auf einmal hinter dir stand. Ich hätte gedacht, dass es eine von Omens Spezial-Anwendungsbereichen, dass er eben solche Plays machen kann und dass man wirklich sehr gut aufpassen muss, wenn man gegen Omen spielt. Aber das war wohl so nicht gewollt. Jetzt ist der TP wohl besser zu hören. Auch das haben wir noch nicht in-game gehört, ne? Aber ja. Solche TP-Plays sollen jetzt schwieriger werden.
Ich habe es in Ausschnitten gehört, ne? Mhm. Und es ist, also erstmal ist es, finde ich, nervig, weil es ein anderer Sound ist. Also egal, okay, wie gut der ist, ich habe jetzt mich 4 Jahre an einen bestimmten Sound gewöhnt. Alles, was daran anders ist, ist blöde. Und es ist, ja, okay, es ist immer noch der gleiche Sound. Sie haben es minimal geändert. Ob man das jetzt unbedingt besser hört, also das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Es klingt ein bisschen anders, vielleicht so ein bisschen schnittiger, so ein bisschen kompakter, deutlicher. Aber jetzt wirklich keine sagenhafte Änderung hier. Das ist, ja, irgendwie,
ja,
muss man sich da einfach dran gewöhnen. Und dann befürchte ich, ist es genauso wie vorher. Was ich aber, was heißt befürchten? Es war jetzt auch okay, ne? Also es war jetzt nie, dass man, da hätte man halt besser zuhören müssen, ne? Also das,
ja,
ist dann so. Naja, werden wir mal sehen.
Auch nicht der Rede wert sind die überarbeiteten Sprachausgaben von Agents. Also es gibt neue Voice Lines und ja, so ein bisschen, ja, um eine Vereinheitlichung der Voice Lines, um die besser in das Spiel anzupassen. Und ganz interessant finde ich den letzten Punkt in den Patch Notes. Wir nutzen diese Gelegenheit außerdem, um einige Dialoge zu entfernen, die in Bezug auf das Verhalten von Agenten nicht mehr unseren Qualitätsstandards entsprechen. Also da sind wohl einige Voice Lines drin gewesen, die Riot nicht mehr drin haben will. Aber es betrifft nicht so viele Agents. Ich lese mal kurz die Liste vor der Agents, die betroffen sind. Killjoy, Jett, Rayna, Sky, Astra, Clove, Chamber, Neon, Deadlock, Vice, Breach, Viper, Omens, Hover, Euro, Fate, Iso, Techo und Haber. Finde ich schon beeindruckend, dass die wirklich einzeln aufgezählt werden müssen. Also, falls ihr Voice Lines vermisst, es kann sein, dass eure Lieblings-Voice Line jetzt dieser Änderung zum Opfer gefallen ist. Gut, weiter geht's in den Patch Notes. Es gibt jetzt einen Posteingang im Valorant Client und dieser bietet einen zentralen Ort, an dem du kuratierte, nicht dringende Benachrichtigungen einsehen kannst.
Okay.
Ja, haben wir nicht gebraucht, würde ich sagen, aber ja, schön, wenn der Client wächst und wenn wir da neue Features drin haben. Jetzt,
ja, aber
soll
was wird denn da kuratiert?
Ja.
Also, was ich gut finde, ja.
Zum Start erhältst du zum Beispiel folgende Nachrichtentypen, Björn. Geschenk-Updates, damit du weißt, wann ein von dir gesendetes Geschenk angenommen oder abgelehnt wurde.
Yay.
Mhm.
Also, was ich gut finde, sind hier RR-Rückerstattungen, ne?
Mhm.
Also, dass man da nochmal sehen kann, ach, wie war das denn nochmal? Und damals habe ich mit dem Cheater zusammengespielt oder so, ne? Oder gegen den gespielt. Das finde ich ja ganz okay. Das finde ich ganz gut, weil ich habe da schon viele Nachrichten gesehen, eigentlich ganz interessant. Aber ja, drückt man dann weg und vergisst man, dann weiß man nicht mehr, was passiert ist. Okay. Ja, das finde ich okay. Das finde ich gut.
Ja, dann gibt es noch Änderungen an der MMR/RW, also Rangwertung. Wir hatten ja eine MMR-Änderung Anfang des Jahres. Die sollen sich nun angependelt haben, sodass jetzt eine Änderung an der Berechnung, der für die Rangwertung kommt, also für die RR, die man tatsächlich auch für die Wins kriegt und das Ganze vor dem Hintergrund, damit es sich nicht mehr so festgefahren anfühlt, wenn man konstant Matches gewinnt. Okay, wer gewinnt denn konstant Matches? Ja. Das wäre meine Frage, aber ja, wenn man jetzt schneller hochkommt, das wird sich natürlich besser anfühlen, aber auch das etwas, das müssen wir beobachten, da kann man jetzt so schnell nichts zu sagen. Auf jeden Fall, jedenfalls von der Richtung eine gute Idee, würde ich sagen.
Ja, wie sich das dann genau anfühlt, muss man sehen. Schwer zu sagen jetzt. Werden wir beobachten.
Dann geht es in den Patch Notes um Summit. Und Summit, die neue Map, kommt mit natürlich wieder diesem Event, dass es jetzt erstmal 2 Wochen lang im Rank nur 50% Loss von den RRs gibt, wenn man Summit verliert, und weiterhin 100% RR, wenn man gewinnt. Dazu gibt es auch wieder einen Summit-Only-Modus im Swiftplay, den kann man spielen. Und ja, Summit kommt in die Rank Rotation rein. Ich glaube, wir schieben jetzt erstmal über die Map zu sprechen nach hinten und gehen erstmal die Patch Notes weiter durch, okay, wenn wir das so machen. Ja,
ja, ja. Auch wenn wir nicht viel über Summit sprechen können, aber ja.
Ja, ja. Genau, und Summit kommt zusammen mit Sunset jetzt wieder in die Ranked und Deathmatch Queue. Fracture und Pearl gehen dafür raus. Fracture darf wirklich immer nur ganz, ganz kurz dabei sein, aber man muss auch sagen, Fracture echt eine Kackmap. Mir geht die schon wieder so auf den Sack. Ich bin froh, dass sie wieder raus ist. Pearl finde ich ein bisschen traurig, da war jetzt, glaube ich, meine höchste Winrate, aber ist okay. Sunset tatsächlich jetzt gerade wieder disabled, denn es gab schöne Bugs, man konnte die Spike-Umrandung beim Sight nicht sehen, die Omen-Smoke-Ansicht war so kaputt, dass man nicht smoken konnte, also da wieder eine Menge, die da reingekommen ist. Man hat das Gefühl, wirklich seit den Neon-Nerfs ist dieses Game sowas von kaputt. Es ist wirklich unfassbar, aber auch da würde ich sagen, ich beschwere mich nicht, wenn Sunset jetzt erstmal deaktiviert ist, weil das auch nicht zu meinen Lieblingsmaps gehört.
Es ist eine Hass-Lieb-Geschichte. Ich weiß, das war vor einem Jahr. Da war Sunset drin. Sunset, absolute Hass-Map von mir. Und dann hatte ich auch groß angekündigt, dass ich das jetzt einfach mit Sova da, ich weiß nicht, 10 Stunden auf der Map war und jedes gottverdammte Line-Up für jede Situation mir rausgesucht habe. Ich meine, ich habe das auch alles in unseren Discord gepostet.
Oi.
Lass mich hier mal einmal gucken. Und habe ich nicht. Okay, alles klar. Da muss ich noch. Ich habe die aber alle gespeichert hier. Das muss ich dann alles nur noch mal updaten. Ich habe das hier, ich sehe es gerade hier, Desktop-Ordner. Line-Ups, Sova, Sunset. Das sind ja immerhin 20 Line-Ups, die ich daraus gesucht habe.
Cool.
Und die kann ich nochmal auf Sunset ballern. Und deswegen habe ich jetzt Sunset lieben gelernt, ne? Weil das halt witzig war. Und wenn man das so ein bisschen ausgefeatured hat und dann immer mal so ein bisschen Agenda hatte, ja, wenn ich weiß, okay, ich kann hier jetzt ein Line-Up machen oder so, fühlt man sich nicht ganz so lost, ja? Weil ansonsten habe ich dann geguckt, okay, was mache ich jetzt? Dann kriege ich ins Gesicht. Und das war auf Sunset halt insbesondere der Fall. Und ja, deswegen finde ich es okay, glaube ich, dass Sunset wieder zurückkommt. Es kann sich aber noch ändern. Werden wir sehen, ja.
Es gibt einen neuen Modus in Valorant, also der ein neuer zeitlich begrenzter Modus. Er heißt auf Deutsch Rückeroberung und das ist zu Englisch Retake. Und dann weiß man eigentlich auch schon, worum es geht. Es ist ein 3-gegen-3 Modus und der startet, wenn der Spike bereits platziert ist. Und das Verteidigerteam muss dann halt unter Zeitdruck retaken und die Attacker dann den Zeit halten. Das finde ich eigentlich ziemlich geil, ne? Also man hat da auch dann immer ein Zeit ausgesucht auf der Map und kann dann seine Retakes und vor allen Dingen seine Utility da planen. Und ja, du kannst in jeder Runde aus 2 Karten wählen. Ich verstehe nicht, warum man aus Karten wählt. Waffen und Rüstung sowie Fähigkeitsladung. Ich denke, man ist auf einer Map und wählt dann seine Waffen und seine Abilities, ne? Also man wird ja nicht eine eigene Waffe wählen, eine eigene Karte nochmal wählen. Also auch da, wir konnten es nicht testen, ne? Also ich weiß nicht genau, wie es dann aussieht.
Ja, was man sagen kann zu diesem Modus, den finde ich, glaube ich, besser als dieses andere All-Random-One-Side, was es da gab, ne? Weil jetzt ist der Spike schon geplantet, ja? Und das war für die Leute, die in diesem früheren Modus, die erst auf Side mussten und dann auch noch planten mussten und es ist klar, an welchem Spot das ist, ist gigantischer Nachteil, ja? Das ist, macht also gar keinen Spaß für die Angreifer. Und jetzt, dass die Leute, die retaken und auf Side müssen, zumindest so eine Zeitbegrenzung haben, das macht viel mehr Sinn. Und der neue Modus Retake, das kann dann auf jeden Fall was viel mehr werden als All Random One Side, was das war.
Ja. Dann gibt es noch Updates für die Bandit. Wir haben es immer wieder gesagt, die Bandit soll eigentlich eine gute Waffe sein, aber sie fühlt sich irgendwie komisch an. Man kriegt nicht so wirklich was geschissen mit der Waffe. Ich weiß nicht, manchmal sieht man die Bandit in den Händen von Leuten und denkt, das ist die beste Waffe der Welt. Und wenn man sie selber in die Hand nimmt, denkt man, ist das einfach nur eine schlechtere Ghost? Das soll jetzt besser werden. Die Bandit soll ihre eigene Nische bekommen und das soll sie kriegen. Einmal durch ein Recoil-Reset, der, ja, das sind jetzt wieder so abstrakte Werte, ne, von 0,45 auf 0,4 geht. Die Tip-Effizienz geht von 3 auf 4, also Tap-Efficiency ist es dann auf Englisch gewesen. Ich denke, das ist, ja, wie viele kleine Taps man hintereinander machen kann, ohne dass sie wegrutscht vom Recoil her. Mhm. Rückstoßkurve verringert von 4 auf 3, ja, weiß man auch nicht wirklich, was das ist, aber ich glaube, das Ganze soll bedeuten, dass sie einfach schneller, präziser schießen kann und nicht mehr so schnell verreist, wie sie das in der Vergangenheit gemacht hat, weil da, sobald du den Recoil nicht mehr hast, beziehungsweise dir die Waffe wegreißt, kannst du mit der Bandit erstmal nichts machen und das für eine ganz lange Zeit.
Genau, man musste schon gefühlt sehr doll Single-Tappen, wie eigentlich mit einer Sheriff, ne? Also so hat sich das angefühlt, so musste man die spielen. Das soll jetzt hier so ein bisschen, ja, die liegt jetzt besser in der Hand, ist ein bisschen stabiler. Es ist so witzig, als sie diese Bandit-Changes haben sie ja, oder einen generellen Buff haben sie ja schon vor ein, zwei Monaten angekündigt. Und gerade als das Dev-Update da kam oder als sie es announced hatten, war auf einmal die Bandit im E-Sports, ist sie angekommen und war mega stark. Also die ist jetzt schon super, super gut. Und insbesondere natürlich in Eco-Rounds, wenn es dann, wenn es nicht für die Sheriff reicht, hier wahnsinnig gute Option. Und damit haben die Leute auch wirklich schon sehr viel Schaden angerichtet. Das wird jetzt noch mehr. Die Bandit muss man unbedingt auf dem Zettel haben. Und klare Empfehlung, die jetzt anfangen zu lernen und vielleicht die ersten 20 Runden damit noch zu failen. Aber ich glaube, dann kann es sehr, 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 sehr gut werden. Und die Bandit kann, ja, vielleicht so ein bisschen OP sogar sein.
Ja, denke ich auch. Also einfach mal in DM reingehen und Bände zocken, das sollte schon was bringen. Danach geht's in die Bugfixes und da schauen wir natürlich immer, was ist denn tatsächlich wirklich ein wichtiger Bugfix gewesen. Und da ist mir einer aufgefallen, der mich tierisch genervt hat. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Sprachausgabe für Killjoys Nanoswarm-Aktivierung nicht abgespielt wurde. Ja, das war tatsächlich so, das war auch in 90% der Fälle so, dass dies nicht abgespielt wurde. Und ich dachte immer, wieso sind meine Nanoswarms auf einmal so schlecht, dass alle Gegner sie zerstören? Also sie wurden nicht zerstört, sondern einfach, es wurde einfach nicht abgespielt, diese Voiceline, wenn Killjoy sie aktiviert hat, das ist jetzt hoffentlich behoben. Das ist sehr, sehr schön. Ansonsten gibt es so ein paar Fixes für Viper, aber auch nichts, was jetzt irgendwie virulent geworden ist. Was noch wichtig ist in den Patchnotes, ist, dass Premiere wieder startet und zwar am 1. Juli. Also bis dahin solltet ihr mit euren Teams ready sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon raus aus den Patchnotes und rauf auf die neue Map. Ja, rauf auf die neue Map ist natürlich leicht gesagt. Johann, Valorant immer noch down, aber Summit. Wir haben natürlich Videos gesehen, wir haben uns die Minimap angeguckt und ich finde, eine Sache, die sofort auffällt und die auch viel artikuliert wurde, ist, diese Map hat eine ganz, ganz ähnliche Form wie Corrode. Hast du das auch wahrgenommen?
Sehr, ja, sehr. Mhm. Ich hatte auch, als ich mir jetzt die Minimap rausgesucht habe, habe ich die Karte gesehen und dachte dann so, oh, das sieht ja aus wie Corrode und habe ich die mal nebeneinander gehalten. Also es ist wirklich sehr identisch von der Minimap. Auch die Sides sehen da doch sehr ähnlich aus. Insbesondere, ja, was ist das? Das erinnert so ein bisschen an Lotus A-Side, würde ich sagen, oder Abyss B. Ja, wenn ihr das wisst, das ist dann so, also die A-Side hier von Corrode, die so ein bisschen so aussieht und erinnert schon sehr daran. Aber ja, es gibt, ansonsten ist es, also klassische Map. Also weiß ich nicht, ja, es ist halt eine neue
drei
Map
Lanes,
mit neuen Anatomie, drei Lanes und auch relativ viel runden Ecken, ne? Das ist jetzt nicht so nicht so eckig, wie man das sonst kennt oder wie es klassisch in Shootern eigentlich der Fall ist. Da gibt es noch so ein paar rundere Sachen, da kann man also sich nicht so gut rein verschanzen. Das Hauptgimmick ist aber ganz interessant. Mhm. Ne? Das Hauptgimmick ist ganz interessant, denn was man machen kann, es gibt da einen Schalter und den Schalter kann man auch aus der Entfernung abschießen und dann geht eine Tür zu und die kriegt man nicht mehr auf. Also die Map kann man permanent ändern. Ja, also man kann sich entscheiden, ob man diesen Schalter abschießt oder nicht und dann ist ja die Wand zu oder halt nicht. Und das finde ich ganz interessant, ne? Im Gegensatz zu Lotus zum Beispiel, wo du die Drehtüren immer wieder aufmachen kannst, ist das jetzt immer so ein bisschen anders. Und den Aspekt alleine jetzt unabhängig von der Map und der Anatomie und den Angles und so weiter, den finde ich ganz gut.
Ja, absolut. Also es gibt 3 Schalter, ergo 3 Türen und dieses permanente Ändern immer für die Runde. Ne? Also es ist dann nicht für das ganze Match, sondern für die Runde kann man diesen Schalter zerstören, dann knallt die Wall runter und die Walls, die dann entstehen, haben oben immer noch so ein kleines Window drin, wo Utility durchfliegen kann und wo bei jeder Wall auch Sage sich hinter hochwallen kann. Dann ist, es ist eine Sage-Theme-Map, es ist die Heimat von Sage, es ist eine Map in China. Und Sage damit gleich mit einem riesen Vorteil da drin, dass sie sich hinter diesen Walls hochwallen kann. Die Schalter brauchen 3 Hits, brauchen glaube ich 3 Vandal Shots, beziehungsweise 4 Pistol Shots. Es sind 2 Sova Shock Darts, die man raufhauen muss. Es geht aber zum Beispiel mit einem Breach Aftershock. Also es ist noch eine Menge rauszufinden, welcher Agent dann da Sinn macht, um die zu zerstören. Man kann natürlich einfach raufschießen, aber es ist natürlich, es wird ein taktisches Element sein, die auch von weit weg zu schließen und mir fallen auch wenige Situationen ein, wann die Attacker die nicht schließen sollten, weil es einfach für die Verteidiger einen ganz wichtigen Angle dann immer aus dem Bombsite oder der Mitte rausnimmt.
Ja, genau. Und das ist ja auch das, so diese klaren Lanes, die man dann spielen muss, wenn die Zahl reduziert wird, macht das natürlich immer sehr viel einfacher für die Verteidiger, ne? Man denke zum Beispiel an Bind ist das gelöst. Bind hat ja, ne, die einzige Map ohne echte Mitte. Und da wird das halt gelöst, dass du dich dann ans andere Ende der Map teleportieren kannst, damit die Angreifer überhaupt irgendwie eine Chance haben, ne? Mhm. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Wir haben eine echte Mitte. Und das, wenn man da jetzt aber doch einige Wege zumachen kann, ist das natürlich wahnsinnig stark für die Verteidiger, weil sie sich dann um weniger Lanes Sorgen machen müssen. Ne? Ascent, nochmal als Beispiel hierzu, hat ja auch, also du musst aus, es hat 3 so Schnittstellen, ne? Also 3, ich weiß nicht, 3 Eingänge, Ausgänge, wo du rauskommen musst als Angreifer. Das ist entweder die Mitte, ja, kleiner, schmaler Bereich, Pizza, die Mitte, es ist B-Main und A-Main, was jeweils relativ enge Korridore sind. Und hier sieht man schon direkt Ascent, also statistisch objektiv, absolute Verteidiger-Map, ja, alle Daten sprechen dafür. Und das liegt halt vor allem daran, weil du halt immer diese Sachen spielen musst, ne? Eins von den 3 Sachen, da musst du irgendwie rauskommen und durchkommen und die Mitte ist relativ schwer, weil man sich da sehr vielen Angles auf einmal so preisgibt, ne? Im Gegensatz dazu zum Beispiel Haven noch mit einer Garage und Akkurz und Alang, ne, da gibt es sehr viel mehr Wege. Und ja, das, wenn man das zumachen kann, klingt das erstmal sehr stark für die Verteidiger, dass man das auf jeden Fall immer dicht haben sollte.
Ja, absolut. Wir haben das die Map auch schon in einem Showmatch gesehen. Vor dem Finale von Masters, ne, da wurden dann auch schnell von Grimm, der da eingeladen wurde, sehr, sehr schöne Sage-Walls rausgesucht, aber zu dieser Wall, die man zerstören kann, also diese, die man runterfallen lassen kann, auch noch so eine Besonderheit, die killt Spieler, wenn man darunter steht, wenn sie runterfällt. Und was ich besonders finde, ist auch, die killt Reyna in ihrem Dismiss und Euro in seiner Ult. Also eigentlich Formen, in denen man sonst unbesiegbar war, die haben keine Chance, von dieser Wall verschont zu werden. Ich bin gespannt, ob das ein neues Troll-Instrument wird, ne, sich dann einfach mit dieser Wall zu exekuten. Ich hoffe nicht, aber ich glaube, wenn du in dieser, von dieser Wall im Rank gekillt wirst, da wird's schon Ärger geben.
Ja, ich finde das gar nicht schlecht, dass es da so ein, so eine Mechanik gibt, um die Runde abzukürzen, sage ich jetzt mal. Wie zum Beispiel auf Abyss, ja, wo man auch einfach runterspringen kannst und viele Teams nach der, ne, nachdem die Pistol-Runde verloren wurde und klar ist, dass der Stack nichts war, dann springen die halt einfach alle runter, ne? Keine Ult-Orbs für die Gegner, keine Money für die Gegner, 300 sind das ja immer auch nochmal, die man dazu bekommt. Und anstatt, dass sie da jetzt sich irgendwie bemühen müssen, am Spike zu sterben, kann man die 40 Sekunden da einfach mal komplett wegnehmen, so, ne?
Ja.
Und deswegen, in dem Aspekt, finde ich das auch, finde ich das auch ziemlich cool.
Absolut, ja. Ansonsten, wie gesagt, eine chinesische Map, sehr, sehr schön, muss man
sieht
sagen.
Gut aus,
also, sieht wirklich gut aus, da hat sich das Design-Team wirklich Mühe gegeben. Wir sehen auch in den Dev-Diaries, die wir euch angehängt haben, die sind wirklich nach China gefahren, um sich da inspirieren zu lassen, um Sachen zu übernehmen, design-wise. Die Map sieht wunderschön aus, ist an manchen Punkten extrem eng, finde ich. Also Molly-Korridore noch und nöcher. Extrem enge Maps sprechen immer so ein bisschen gegen Sova als Reveal-Initiator und für Fate. Ich bin gespannt, ob sich das hier auch so übersetzt, ne? Aber ich glaube, man muss jetzt erstmal ins Spielen kommen und Sample-Sizes kriegen auf dieser Map. Ich hoffe, es wird eine Statistik geführt, wie viele Leute an dieser Tür sterben. Das gab es ja auch bei Abyss, wie viele Leute sind schon runtergefallen. Das war wirklich eine enorm hohe Zahl. Ich glaube, bei dieser Tür wird es nicht ganz so extrem. Aber ja, mal so einen Kill mit der Tür zu machen, da würde mich auch interessieren, kriegt man, wenn man verantwortlich ist, dass die Tür runterfällt, wenn man das Ding zerschießt, auch den Kill, wenn da jemand zerdrückt wird?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Denn wenn du jemanden runter wirst mit Abilities, wird das auch zum Beispiel auf Corrode dir nicht zugedingst, ne?
Auf Abyss, also, meinst du?
Ja,
aber doch.
Genau.
Nee. Doch, das kriegt man als Skill. Doch, wenn du jemanden zum Beispiel runtersetzt, dann kriegst du das als Skill, weil du den letzten Damage gemacht
Wirklich?
Hast.
Wirklich?
Ja.
Hm. Ja, gut. Das ist gut.
Aber, man interagiert so. Ja wirklich nicht mit dem Gegner, ne? Also man schießt ja nur auf den Knopf und dann stürzt es runter. Deswegen. Schauen wir mal, was das wird.
Ja, okay. Aber das war's jetzt erstmal so zu der Map, ne? Jetzt zu den einzelnen Angles oder welche Agents stark sind. Das wäre jetzt hier viel zu doll gemutmaßt. Das sind hier erstmal so die groben Informationen und dann werden wir nochmal sehen, wie das dann genau weitergeht und wie, was dann genau stark ist.
Ganz genau. So, und wir kommen jetzt zum Battle Pass. Es ist, wie gesagt, ein neuer Akt. Das heißt, es gibt auch einen neuen Battle Pass. Das bedeutet für euch Player Cards, Gun Buddies, aber insbesondere auch Ready Night Punkte, wenn ihr immer noch drauf wartet, irgendwelche Skins updaten zu können. Und apropos Skins, es gibt natürlich wieder 3 Skinlines innerhalb dieses Battle Passes und die wollen wir uns mal so ein bisschen genauer anschauen. Das ist ja etwas, was für viele Leute die Motivation ist, sich den Battle Pass überhaupt zu holen. Dann haben wir einmal, die typische Battle Pass Skinline. Obwohl, es gibt eigentlich 3 typische Battle Pass Skinlines. Wir fangen mal an mit der Takti-Guild Skinline. Da gibt es nur 3 Skins von und es ist ein schöner Takti-Print auf einer ansonsten unveränderten Waffe. Eine Judge, eine Phantom und eine Classic gibt es davon. Johann, deine Meinung zur Takti-Guild Skinline?
Ja, finde ich gut. Was ist das? An was ist das denn? Was ist das so ein bisschen? Hast du früher Secret of Mana gespielt?
Nein.
Oder Lufia zum Beispiel?
Nein.
Okay, schade. Ja, das sieht so ein bisschen nach, oder so Final Fantasy Crystal Chronicles. Es geht in so eine, RPG-Richtung, 2D-RPG-rundenbasiertes Rollenspiel. Ja, das sieht man jetzt hier so. Und die Taktis kämpfen jetzt hier gegen einen Wildschwein. Daran habe ich sofort gedacht, weil diese Figuren so aussehen wie diese früheren 2D-Sachen oder wie Stardew Valley oder naja, egal. Guckt es euch mal an. Und deswegen finde ich das ganz witzig, weil ich mich daran so erinnert fühle. Es ist halt aber jetzt keine. Also jetzt in Premiere würde ich sie vielleicht nicht ausrüsten, ja, aber ist doch eine ganz witzige Skinline. Ich find's gut. Bisschen ulkig und kann man machen und ich fühle mich da sehr an diese alte 90er Super Nintendo RPG-Zeit zurückerinnert dadurch.
Eine Skinline, die als nächstes kommt, ist die Intertween-Skinline. Und das ist eine Skinline, die sieht aus wie Exo ohne Effekte, findet aber irgendwie riesigen Anklang in der Community. Also viele Kommentare, die darunter sagen, wow, das ist ja wunderschön, ich hole mir auf jeden Fall diesen Battle Pass. Ja, es ist eine pinke Skinline-Standard ohne Effekte. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Leute daran so finden. Johann, hast du eine Meinung zu dieser Skinline?
Alter, ich weiß es auch nicht. Höchstens, dass es halt irgendwie pink ist und lila und das anscheinend immer besonders gut Anklang findet. Aber also das ist hier die Standard-Battle Pass-Skinline und finde ich auch gar nicht interessant.
Die Premium-Skinline in diesem Battle Pass ist die Sky Reaper-Skinline und die hat drei Varianten und das Knife auf Level 50. Aber es ist auch jetzt wieder nichts Besonderes. Es ist so ein bisschen Sci-Fi, aber man weiß ja beim Battle Pass, da hört diese Sci-Fi dann auch relativ schnell auf. Das Knife ist dann auch wie so ein Baseball-Bat. Mich haut es jetzt nicht vom Hocker. Wie sieht es bei dir aus?
Dickes Schwert, ja. Nee. Also das ist nicht so interessant. Tatsächlich, die Taktigild schneiden bei mir hier am besten ab.
Ja, es geht mir tatsächlich auch genauso. Also wenn es dann cute wird, dann kann man auch auf Effekte verzichten. Das ist die Devise bei Valorant. Ja, so geht es mir in diesem Fall auch. Taktigild ist es dann. Für mich, aber wie ist es denn bei dir grundsätzlich mit dem Battle Pass? Gut, schlecht, was würdest du sagen? Und hast du vielleicht ein Lieblingsitem?
Ja, das ist ganz gut. Das ist generell ganz gut. Es gibt ein paar lustige Sprays, zum Beispiel hier mit diesem Slowdown Cypher. Das fand ich ganz witzig auf Stufe 34. Ansonsten. Das Blap-Spray auf 36 ist wahrscheinlich die dicke Katze, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich damit dein Lieblings-Item hier weggenommen habe, siehst du, kennt man sich doch, ne? Ansonsten, ich ändere nochmal hier die Deadlock-Player-Card, finde ich ganz gut. Deadlock im Schneegestöber geht einkaufen, ja, in der Alltags. Agents in Alltagssituation ist eigentlich immer was, was wir ausgesprochen haben, ne? Was wir ausgesprochen haben, um beim Stricken. Deadlock kauft jetzt hier ein, ja, und im Schneegestöber zurück, ist in Charakter, ne? Und mal so ganz neben der Arbeit, ne? Mal so ganz Einblicke hier. Und das finde ich ganz witzig. Die Deadlock-Player-Card, bitte. Deswegen ganz guter Battle Pass, ganz okay. Yeah,
that's okay. Ich muss aber auch sagen, immer wenn Flex dabei ist, ist es eigentlich auch gut. Und diesmal haben wir einen richtig geilen Flex, passend zur WM, den Boomball-Flex auf Level 45. Ein Race Boombot gebrandeter Fußball. Also den finde ich auch wirklich nicht schlecht. Deswegen dieser Battle Pass lohnt sich tatsächlich schon.
Ja. Mhm. Aber ist es dein Blabspray bei dir?
Ja, absolut. Das ist die Katze.
Klar. Na klar, muss ja gar nicht mehr
Zunge rausstreckt.
Ja, die dicke Katze. Ja.
Ja, absolut. Also das, da weiche ich keinen Zentimeter von ab. Also das, wie gesagt, der Battle Pass, wenn ihr die Premium-Version da haben wollt, müsst ihr 1000 WP zahlen. Aber ich denke, das lohnt sich hier auch absolut bei diesem Battle Pass, insbesondere wegen des Flexes, was ja sonst auch schon gerne mal 1000 WP kostet. Dann haben wir natürlich...
Sorry, vielleicht noch ganz kurz zum Flex. Ne? Das Flex würde man jetzt denken bei diesem Ball, dass er vielleicht so ein bisschen hochgehalten wird oder dass man damit den nochmal auf seinem Ellbogen bounced oder so. Aber nein, ne? Es ist einfach nur, der wird hier so hochgehalten und standardmäßig schwebt dann einfach in der Luft und man kann ihn noch ein bisschen drehen. Das war's. Ja. So,
ja.
Weiter.
Genau, wir gehen jetzt rein in die neue Premium-Skinline. Black Spire heißt das Ganze, ist tatsächlich jetzt noch nicht im Shop. Ne? Wir haben ja gesagt, Valorant gerade down. Valorant ist tatsächlich während der Podcast-Aufnahme wieder abgekommen. Aber wir sehen den alten Shop, obwohl jetzt ja eigentlich auch die neue Season starten soll. Das ist jetzt wieder dieses Geteilte. Normalerweise sollte ja Dienstag der Patch kommen, Mittwoch noch alles alt sein und Donnerstag neuer Content. Jetzt ist es wieder so ein bisschen aufgesplittet. Ich denke mal, dass die Skins heute Abend in den Shop kommen, denn da läuft auch dieser Timer ab von Hydro und Give Back. Aber Black Spire, da wissen wir tatsächlich noch nicht, was es kosten wird. Ich würde jetzt sagen 8700 VP, aber wir sagen euch natürlich erstmal, was überhaupt drin ist in diesem Bundle. Das ist nämlich eine Sheriff, eine Spectre, eine Phantom, eine Ares und ja, wieder eine neue Art von Dual Knife, das Ganze natürlich in verschiedenen Varianten. Wir haben wieder verschiedene Farbkonzepte für das Ganze. Es ist einmal so ein lila, ein goldenes, ein rot-orangenes und ein weißes. Und ich finde, um dich jetzt hier in die Diskussion zu werfen, Johann, ich finde, es ist wieder eine absolute Pay-to-Lose-Skinline, weil diese Phantom ist riesig und sieht eher aus wie eine Shorty.
Ja, das ist genau das. Ich meine, auch die anderen Skins sind relativ dick, ja, und es ist oben so breit, ne, deswegen denkt man, dass es jetzt auch vielleicht eine Shorty sein könnte. An sich ist es ganz cool, ne, was ist das? Es ist hier wieder, also wirklich, Textbook düstere Alien-Skinline, ja, das ist wieder die genau 100. das, irgendwie aus einem anderen Universum und düstere Sounds, ja, auch es wird ja auch direkt, also wirklich aus einer anderen Dimension kommen hier die Magazine dann angeflogen, ne, die man dann so da einmal so aus einer anderen Dimension greift und genau, das sieht dann ganz witzig aus. Bei der Sheriff ist es ganz cool, weil dieser Reload auf der rechten Seite komplett stattfindet, ne, normalerweise wird ja immer was von links reingeschoben und wenn man wieder Default Rechtshänder spielt und da hier wird jetzt aber das dann Magazin aufgemacht und dann wird das ganze Ding einmal in die Dimension getaucht, ja, und dann kommt sie wieder rausgeladen. Das ist ganz witzig. Das ist ganz witzig, muss man sagen. Aber ansonsten, zum Beispiel bei der Phantom, ist das sehr standardmäßig, ne? Da wird dann wieder links in die Dimension gegriffen, kommt ein Magazin und wird reingeschoben. Da wird das jetzt nicht so gemacht. Das wäre cool gewesen, hätten sie das mal stringent durchgezogen, weil die Idee finde ich ganz cool. Dass es dann alles nur auf der rechten Seite dieser Reload passiert. Das sieht ganz witzig aus bei der Sheriff. Aber ja, ansonsten wichtigstes ja eigentlich immer der Schusssound und der Killsound. Und da muss ich leider sagen, dass es doch sehr tief ist. Ja, es ist sehr tief und da bin ich einfach generell kein Freund von. Es muss schön knackig und hoch sein und das ja, ist hier überhaupt nicht der Fall. Es ist wirklich sehr bassig, auch mit dem Killsound, ne? Das ist hier das der gleiche Fall und deswegen, ja, hauen mich diese Sounds nicht, insbesondere nicht um.
Ja, absolut. Also das würde ich mich auch anschließen. Es ist irgendwie wieder, ich würde mir wünschen, sie würden noch mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen mit den Skins, weil es ist immer gruselig Alien, gruselig Alien, gruselig Alien. Mhm. Und wir haben so viele Skinlines, die in diese Kerbe schlagen und ich finde, Valorant kann so viel mehr, ne? Also, Ivory Dreamwings war so eine geile Skinline, ne? Natürlich hat Riot sich das gut bezahlen lassen, als sie mal so eine süße Skinline gemacht haben. Ich glaube, es waren damals 130 € für dieses Bundle, aber es geht ja, es funktioniert ja auch mal in eine andere Richtung zu gehen, aber wir haben jetzt wirklich seit 2 Jahren gruselige Skinlines aus der Alien-Welt durchgeballert. Jetzt reicht's doch mal, ne, Leute?
Ja.
Trotzdem, Johann, Frage aller Fragen oder willst du noch was sagen?
Vielleicht nur ganz kurz zum Knife. Das Knife ist Dual-Wield, was du gesagt hast, sehr ähnlich zu diesem Ayakashi, ne, was man da auch kennt, diese düstere japanische Skinline, muss man ja sagen, ne. Ja. Da die Phantom im Gegensatz sehr schneidig, ja, das ist eine Phantom, die man auch spielen will, die nicht nur cool ist beim ersten Anblick, sondern die man auch wirklich mal längere Zeit in der Hand halten will, deswegen hier eher Kaufempfehlung Richtung Ayakashi anstatt Black Spire. Naja, die Knives jetzt sehr ähnlich dazu, wenn ihr das kennt. Ich hau nochmal kurz ein Vergleichsvideo von diesen beiden Skinlines in die Shownotes. Und ja, nur der Rechtsklick ist und Inspect ist da so ein bisschen anders, wo wieder mit dieser komischen neuen Black Spire-Dimension da gespielt wird, ne? Aber ja, ansonsten die Knives jetzt nicht besonders auffällig hier. Und ja, auch bei diesem Finisher öffnet sich dieses Tor Dimension, da kann man reingehen, dann ändert sich auch wieder alles so, ne? Das ist auch ganz cool. Das ist dann ja ein aufwendiger Finisher, der gut ist. Aber ja, das war alles, was ich dazu sagen wollte.
Johann, Black Spire Skinline, go or no go?
No, leider Kill Sounds zu tief. No.
Nope.
No, auch von mir ein No-Go. Es ist eine Pay-to-Lose-Skinline, leider. Ich freue mich immer, ne? Wenn ein neuer Akt kommt, da denke ich immer, Alter, jetzt wird alles rausgehauen an Skinlines, jetzt kommt was richtig Geiles und puff, Diesmal leider nicht, aber es gibt noch etwas Neues. Auch noch nicht im Game, wir wissen nicht ganz, wann es kommt, aber es soll eine Matchday-Capsule geben und das Ganze soll kommen mit einem Fußballschuh Gun Buddy mit Karten, gelbe Karte, rote Karte, Flex, mega geil und einem Trötenspray. Also da muss ich sagen, das ersetzt hier komplett die Premium-Skinline für mich. Das ist für mich die Kaufempfehlung, denn da so eine gelbe Karte, rote Karte und so ein vorwurfsvolles Pfeifen dabei, was man dem Gegner dann zeigen kann. Also finde ich richtig, richtig geil. Oder dem Mate, ne? Nach einem schlechten Play einfach mal die rote Karte ziehen. Es ist doch so geil.
Ich wollte gerade sagen, also was für gutmütig und gutgläubig, dass du das gegen deine Gegner.
Ja.
Also in der Kaufphase wird es beim gefailten Klatsch oder so, ne? Wird es dann, oder wenn Molly gemisst wird, wird man da erstmal 4 rote Karten und 4 Trillerpfeifen um sich rum haben. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob. Das scheint jetzt erstmal ganz witzig. Ich weiß nicht, wie schnell das dann nervig wird. Aber ja, ich finde es auch grundsätzlich gut. Das ist genau hier, das ist genau die entgegengesetzte Richtung, was wir gerade kritisiert haben, ne? Also, was wir eigentlich haben wollen. Jetzt hier nicht so, oh, zackig und fies, cool, brennt, ja, andere Dimension, sondern einfach nur mal so ein witziges Gimmick hier. Das ist doch das, was wir sehen wollen. Das gibt nur so ein neues Element rein und jetzt nicht wieder so, ne? Gleiche fiese Skinline, aber diesmal ist es nicht irgend so ein, weiß ich nicht, Planet, sondern ein anderer Planet. Ja, deswegen jetzt hier diese witzigen Skinlines oder Content generell wird viel, viel, viel gerne, viel lieber genommen.
Ja, würde ich mich absolut anschließen. Passt einfach die Premium-Skinline und holt euch die Matchday-Capsule, wann auch immer sie kommt. Na, wir wissen nicht, wie teuer sie ist, wir wissen nicht, wann sie kommt, aber ich würde sagen, vielleicht auch heute Abend und vielleicht 15 Euro spätestens in 2 Wochen, aber ich glaube, das sollte dann auch relativ schnell kommen. Ja, und das ist dann auch schon V26 Akt 4. Also es geht sofort los. Wie gesagt, während unserer Aufnahme ist Valorant live gegangen. Ich habe schon mal kurz reingeguckt. Die Leute sind schon im Ranked. Ihr könnt direkt reinstarten und ihr könnt direkt die Summit Queue spielen. Ihr solltet Ranked spielen und ihr solltet Summit nicht dodgen, denn ihr kriegt für einen Loss nur minus 50% und für einen Win volle 100%. Also play to win, könnte man sagen, denn bei Summit kann man gerade wenig verlieren. Auf jeden Fall nicht dodgen, Leute. Das war's jetzt erstmal zum Aktuellen und wir kommen zum E-Sports.
So, und im E-Sports gibt es wirklich einiges zu berichten. Erstmal der Reihe nach, was ist passiert? Danach schauen wir in die Zukunft. Erstmal ist Masters vorbeigegangen, ja, wir hatten ja die kleine Update-Folge und dann ist das Turnier auch zu Ende gegangen. Es waren noch 4 Teams zu diesem Zeitpunkt übrig. Erstmal hat Leviathan im unteren Bracket Vitality klar besiegt und dann hat Leviathan auf Edward Gaming getroffen. Die hatten überraschend knapp Paper Rex nur im Upper Final unterlegen, aber Leviathan hat dann sehr kurzen Prozess mit Edward Gaming gemacht. Dennoch kann Edward Gaming hier, denke ich, sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis. Hier Platz 3, das ist sehr stark, mehr als die meisten erwartet hätten. So, dann aber das Grand Final, das hat sich wirklich gelohnt, das lohnt sich auch nochmal nachzugucken. Banger 5 Map Grand Final hier, wo Entweder war es ein Stomp oder richtig knapp hier am Anfang 13-2 Paper Rex, dann 13-6 auf Split. Breeze war noch die knappste Map mit 13-11 für Paper Rex und dann die letzten beiden Maps. Aber an Leviathan, ja, Leviathan gewinnt hier das Turnier. Und damit geht das Turnier nach Americas. Und ja, Leviathan, Bombe gespielt, ne? Das alte Geheimrezept hier von den Teams, die gewinnen. Ein Veteran und 4 Rookies. Das war jetzt hier auch wieder der Fall bei Leviathan. Auch so bei Nongshim zuletzt, die ja das letzte Masters gewonnen hatten. Und ja, das sehen wir jetzt wieder hier. Und der Veteran King wird jetzt hier gekrönt. Das waren auch die ganzen Memes, ne? The King without Crown. Und jetzt hat er seine Krone. King hier aus Chile mit seinem Team von Leviathan. Schafft es hier. Insbesondere darf man, glaube ich, sehr excited sein für die neuen Rookies, ne? Insbesondere Sato, Neon vielleicht Rookie of the Year. Das ganz knapp vor Sayonara wahrscheinlich. Hier wirklich das beste Team, was was gewonnen hat, funktionieren sehr gut zusammen als Team und die einzelnen Spieler auch überragend.
Ja, und wir müssen natürlich auch noch hervorheben, wer unser Tippspiel gewonnen hat. Da wurde auch ein König gekürt, Strohgeländer mit 250 Punkten und damit 200 Punkte mehr als ich. Das ist wirklich krank. Ich bin gnadenloser Letzter geworden mit 55 Punkten. Ich glaube, man konnte nicht schlechter picken, aber natürlich herzlichen Glückwunsch an die Top 3 Strohgeländer, Purpley und Dizzy.
Ja, sehr gut. Ja, insbesondere Strohgeländer hatte den Leviathan Upset Run gecallt. Ja, bis aufs Finale durch hier wirklich Leviathan gesagt, dass sie früh runtergehen und dann aber alles gewinnen. So war es dann auch. Vielleicht noch eine Sache dazu, jetzt Energy Champions gewonnen, Leviathan Masters gewonnen, das Team, was da aus dem Fenster guckt, das SpongeBob-Meme, wo Thaddeus aus dem Fenster guckt und SpongeBob und Patrick zuguckt, wenn ihr das vor Augen habt. Thaddeus ist in diesem Fall G2. Ja, also die sind hier irgendwie immer sehr dominant in der Region, aber schaffen es dann irgendwie bei den Internationalen nie so richtig und schmieren immer kurz vorher ab. G2, wäre schade, wenn sich dieses Team, ne, was wirklich so lange jetzt dominant war, auch eine wahnsinnig gute Winrate hat einfach, hier ungekrönt irgendwie auseinandergeht. Das wäre sehr schade. Naja, gut. Das war's zu Masters. So, andere Teams haben sich vorbereitet auf Stage 2. Stage 2 in der EMEA-Region geht los am 15. Juli. Haben wir also noch ein bisschen Zeit. Und ein Team, was da insbesondere einen neuen Spieler gesucht hat, war Fnatic. Ja, erst mit Vekash hier, was eigentlich sehr gut funktioniert hat, der dann krankheitsbedingt raus. Saivu als Einwechselspieler gekommen, der ist jetzt auch wieder gegangen. Aber Fnatic hat jetzt jemanden hier verpflichtet mit einem 3-Jahres-Vertrag, was wirklich unerhört ist für einen E-Sports. Ja, das ist wirklich sehr, sehr lang. Und es ist Cloud. Cloud, der jetzt 4 Jahre bei Giants Gaming war, immer in der Szene am Start, scheint in den jetzt auch, also sehr guter Spieler, jetzt aber auch nicht überragend herausstechend, ne? Einfach immer sehr, sehr guter, sehr solider Spieler. Das scheint wohl jetzt hier in den in den Tryouts gut geklappt zu haben. Und Fnatic verpflichtet jetzt Cloud. Giants ja ganz knapp nur verpasst, ne? Den Einzug in die Playoffs. Die Saison hätte ganz anders aussehen können, hätten sie da die Map, die Split-Map gegen Eternal Fire, hätten sie die gewonnen, hätten wir eine ganz andere Saison hier in EMEA, ne? Dann wäre Vitality auch nicht in die Playoffs gekommen. Das, was ja letztendlich das beste EMEA-Team war. Also ja, das war hier die Schicksals-Map. Und Cloud jetzt hier erstmal beim Fnatic. Was dabei auch für etwas traurige Nachrichten, was heißt etwas, was sehr traurige Nachrichten hier rausgekommen sind, ist, dass Vekash so krank ist, dass er bis Ende der Season raus ist. Ne? Also weiß nicht genau, was da los ist. Und es ist jetzt wieder Fnatic hier. Ne? Also jetzt kamen schon wieder die Memes, was gibt Fnatic seinen Spielern zu essen? Ne? Nach Leo kommt jetzt hier auch der nächste Spieler, der erstmal für lange Zeit krankheitsbedingt raus ist. Also Fnatic da irgendwie ein bisschen cursed. Dann schauen wir in die Americas-Region. Da gibt es auch noch 2 Changes bei Furia. Furia hatte ja dieses Rookie-Team, was erst sehr, sehr gut funktioniert hat und dann immer schwächer wurde. Da wurde jetzt reagiert und Alim und Nerf sind da raus. Da muss man jetzt noch warten, wer dazu da neu kommt. Gut, das erstmal so zu diesem Standard-Update. Dann jetzt zu dem großen VCT 2027 Structure-Update. Wir hatten ausführlich berichtet, Tier 3-Szene abgeschafft, Tier 2-Szene abgeschafft. Alles ist ein Turnier und alles geht auf dieses neue System zu. Und da gab es jetzt ein großes Update, wodurch es dann mehr Form annimmt. Alles, was wir jetzt noch wissen, sind noch viele Fragen offen. Aber jetzt hier mal so, was bisher noch zusätzlich veröffentlicht wurde. Es gibt nur noch 8 Partnerteams, das waren ja eigentlich immer 12. Das wird jetzt hier reduziert. So soll halt mehr Platz geschaffen werden. Für die anderen Teams, die sich jetzt aus diesen Open Qualifiern da qualifizieren. Ne? Genauso wie das auch angekündigt war, alles ist ein Turnier, jeder hat die Chance, da rauszukommen oder oben mitzuspielen. Und da wird jetzt einfach ein bisschen mehr Platz generell geschaffen, dass ja jedes Team sich dafür qualifizieren kann. So, und das heißt jetzt aber auch, was jetzt noch dazugekommen ist, wir haben jetzt 2027 dann erstmal das Kickoff-Turnier. Das wird wieder ein Triple Elimination Bracket. Das hat so gut funktioniert. Das sehen wir gerne wieder. Das ist viel besser als diese Gruppenphase. Und da sind dann auch alle Partnerteams gesetzt und der Rest wird halt von 4 anderen Teams dann aufgefüllt. So, das sind dann die ersten Open Qualifier, Partnerteams im Kickoff am Start. Das ist aber wirklich die einzige Möglichkeit, wie diese Partnerteams dann noch für ein VCT-Turnier dann gesetzt sind. Ne? Danach kommt es wirklich auf die Performance an, wie tief oder hoch sie dann in den Open Qualifiern starten. Das beginnt ja erst sehr feingliedrig, dann gibt es die Open Qualifier Playoffs. Wie das genau aussieht und strukturiert ist, das weiß man noch nicht. Was gesagt wurde, ist, dass die Partnerteams hier auf gar keinen Fall gesetzt sind für diese Cups. Ne? Also diese Cups, das sind ja die neuen regulären Stages, wenn man so will. Das wird jetzt durch diese Cups ersetzt. Und die grundsätzliche Struktur ist immer Open Qualifier, dann Cups und die Cups führen dann zu Masters und Champions. Das Ganze geht über 14 Regionen. Es gibt 14 neue Regionen. Das sind hier in Americas, Nordamerika, Latam North, Latam South und Brasil. Für EMEA sind es Europa, Türkei und die MENA-Region, für Pacific, South Korea, Japan, Thailand, Indonesien, Vietnam und eine Wildcard-Region und dann noch BCT China. So, wie da jetzt individuell für die Region die Open Qualifier aussehen, die dann in die Cups gehen, das wissen wir noch nicht. Ja, wie das dann genau gemacht wird und strukturiert ist, da gab es jetzt noch keine Informationen. Was man noch weiß, zufällig, dass es jetzt auch für die Qualifikation, für die Cups an sich, für Masters und für Champions immer ein festes Preisgeld gibt. Also wenn du jetzt als Non-Partner-Team es in einen Cup schaffst, was ja eine große Errungenschaft ist, ja, weil das ja die Top 12 Teams dann sind oder die Top, ja, wahrscheinlich die Top 12 Teams, kriegst du einfach mal 100.000, ne? Also wenn CGN jetzt hier einen magischen Lauf hat, sind ja kurz davor immer so an den internationalen Stages oder Cups zu kratzen, die könnten jetzt einfach mal 100.000 bekommen, ne? Dass die Teams dann auch ordentlich belohnt werden und das dann auch, ja, ihre Spieler bezahlen können und ihre Ausgaben decken können, wenn sie dann mal etwas Großes schaffen und dann nicht sofort wieder absaufen, ja? So, für 200.000 für Masters, 400.000 für Champions. Das so grob der Überblick. Es ist immer noch sehr viel offen. Die haben da auch ein Video zugemacht, was ich hier, ich habe hier, ja, was sind das für Worte, die ich hier verwendet habe, Daniel? Was,
Kraftausdrücke.
Kraftausdrücke habe ich hier verwendet. Also das Video ist wirklich gar nichts. Wenn ihr euch Wut ersparen wollt, guckt euch das nicht an. Da wird so in so einem ganz wirklich geforsten Meme-Style irgendwie versucht, das unterhaltsam zu berichten. Leute, es ist überhaupt keine Struktur da, da hängen Jobs dran, alle warten darauf, dass ihr mal Informationen veröffentlicht, wie es denn weitergeht und dann wird es gezwungenermaßen in hier in so ein unwitziges Format gepackt. Bitte gebt uns doch strukturiert alle Informationen, die ihr habt. Ja, was soll das denn jetzt hier?
Was ja auch das, Zeit kostet, oder?
Ja, in so ein Meme-Format zu zwängen, was wirklich nicht komisch ist. Also das ist wirklich witzig. Ja, egal. Naja, das sind hier jetzt so erstmal so grob die Updates. Sind immer noch einige Fragen offen. Insbesondere die Hauptfrage so für mich ist, wie qualifiziert man sich direkt aus den Regionen für die Cups? Ne? Was ist das denn? Oder auf welcher Ebene finden die Cups statt? Das wissen wir auch nicht wirklich so genau. Das sind dann wahrscheinlich wieder die 4 Hauptregionen, aber wie viele Spiele nehmen da dann teil? Wie fließt das aus den 14 Regionen ein? Wir werden ja nicht aus 14 Regionen jeweils ein Team haben, was dann bei den internationalen Masters Champions Turnieren ist. Ne? Also diese 14 Regionen, das wird dann in die Cups wahrscheinlich gehen, aber ja, wie viele, wo, aus welcher Region, das muss man dann sehen. Auch die, was auch noch nebulös ist, ist die Positionierung, wo man startet in dem nächsten Zyklus, in dem nächsten Stage. Ne? Also wenn Fnatic jetzt Masters gewinnt, sind sie wahrscheinlich direkt beim Cup dabei. Ne? So, wie sieht es bei, weiß ich nicht, Team Heretics aus, die dann vielleicht mal wieder früh abschmieren, spielen die dann gegen, weiß ich nicht, gegen uns, Daniel, wenn wir, gegen unser Team hier, wenn wir ganz unten starten mit dem Open Qualifier, ne? Keine Ahnung. Und das Ding ist, Das wissen die auch nicht. Das wissen die auch nicht. Die haben da auch noch hier so Fußnoten, so Folks, we're still building this. Ja, also Leute, wir bauen das immer noch auf. Wir wissen auch noch nicht genau, wie wir das machen. Schade, ja. So ganz langsam könnte man das mal wissen. Insbesondere, weil da ja so viele Leute dranhängen, ne? Also überlegt man jetzt mal an die ganze Tier-3-Produktion, Tier-2-Produktion, was wir jetzt auch miterlebt haben. Die Leute würden schon gerne wissen, wie es weitergeht.
Absolut. Also es ist, ja, ich habe da schon so viel Energie ins Aufregen gesteckt. Ich bin einfach nur betäubt von diesem E-Sport-System. Ja, ich bin echt müde, muss ich sagen. Ich hoffe, wir kriegen es irgendwie hin. Und ja, im Moment ist nur noch beten.
Ja, die jetzige Informationslage reicht noch nicht dazu aus, um das jetzt irgendwie einschätzen zu können. Hoffentlich kommt da bald mehr. So. Was es auch noch im Zuge dessen gab, ist ein Community-Guideline-Update. Ja, jetzt, wo es einfach viel weniger Turniere gibt und diese ganze Tier 3, Tier 2-Szene wegfällt, lockert Riot so ihre Guidelines für Non-Riot-Turniere, die halt außerhalb dieses vorgestellten VCTs-Zyklus stattfinden. Ja, und so generell, schaut euch das mal genau an. Ja, hier mal so die ganz groben Stichpunkte, es soll halt jetzt so ein einheitliches globales Framework geben und nur noch so eine Lizenz statt abgestufter Systeme. Und meist findet das Ganze dann ohne offizielle Riot-Genehmigung statt und man muss sich dann einfach nur an diese Guidelines halten und Riot behält sich dann vor, gegebenenfalls einfach das Turnier zu stoppen und dann zu sagen, ihr dürft es nicht mehr machen. was generell auch für Startgebühren, Sponsoring, Preisgelder, Zuschauergebühren, da gab es auch ganz viele Guidelines, das wird jetzt alles gelockert und so ein bisschen flexibler gehalten. Es ist jedes Format erlaubt, online, offline oder offen, invitationals, kann man alles machen, wie man das möchte. Alle dürfen das bis auf Medienplattformen, Regierungsstellen und Pro-Teams, also so offizielle Institutionen, ne, und Medienplattformen, die müssen dann schon mit Riot sprechen. Fürs Branding wurden da ein paar Sachen festgelegt, also man kann das nennen, wie man will, man darf nur seinen Brandnamen nicht direkt vor Valorant setzen, also wir könnten jetzt nicht hier Red Bull Valorant Turnier würde dann nicht mehr gehen, sondern es müsste dann irgendwie anders heißen und dann darf es nur noch im Slogan verwendet werden. Und es wurden noch bestimmte Sponsoren verboten, zum Beispiel Glücksspiel, Waffen, Tabak, Alkohol, Erwachsenen-Content, Krypto und NFTs sowie politische Kampagnen dürfen nicht verwendet werden. Das hier mal so super grob der Überblick, ja. Grundsätzlich ist der Tenor hier ein einheitliches globales Framework, womit jeder dann ein anderes Turnier, also ein Non-Riot-Turnier außerhalb des VCT-Zyklus dann veranstalten kann. Daniel, glaubst du, dass das viel wahrgenommen wird in 2027?
Jeder erwartet jetzt ein Nein, ich sag ja. Also bitte, bitte macht Turniere, Leute. Es ist irgendwie so schwierig. Es gibt ja jetzt auch so Turniere wie den Colors Cup in der Dachregion. Das ist jetzt aber so das Einzige, was man irgendwie wahrgenommen hat, weil der Creator hintersteckten. Aber ja. Das Third-Party Valorant bisher noch nicht so aufgetreten, aber ja, vielleicht einfach nur, weil es auch immer verboten war oder so da hart reglementiert wurde. Vielleicht jetzt mal die Chance, sich anzustrengen, sowas auf die Beine zu stellen. Ich bin offen für alles.
Ja, hoffentlich kommt dann was. Es fehlt halt immer automatisch so ein bisschen die Relevanz und Tragweite des Turniers, ne? Weil es halt, wenn man es gewinnt, dann, ja, dann ist das Turnier gewonnen. Aber das bedeutet jetzt nie, dass man aufsteigt, ja, oder da jetzt irgendwie dann mal in die Dachszene aufsteigt, ja, oder was weiß ich, da man die EMEA Stages Cups reinkommt. Das ist halt immer automatisch weg, wodurch das ja immer so ein bisschen unattraktiver direkt wird. Aber wer weiß, ja, so ein bisschen Optimismus, denke ich, bleibt, dass hier auch coole Off-Season, Off-VCT-Turniere dann organisiert werden können. Gut, das erstmal so zum Update zu diesen Guidelines. Hoffentlich kommen da bald mehr Informationen. Was gerade noch stattfindet und läuft, das ist Challengers 2026 EMEA Stage 3, das letzte Mal in dieser Form, da kann man sich schon sicher sein. Und da geht es darum, sich zu qualifizieren für die Play-Ins, denn nach der normalen Stage 2, wie wir sie kennen, werden 4 Play-In-Teams dann noch dazukommen. Die spielen dann in so einer Zwischenrunde gegen alle, die nicht oder erster, zweiter geworden sind. Ne? Die ersten beiden qualifizieren sich direkt für die Playoffs und dann alle anderen Teams, die kommen dann in die, ja, in die Play-In-Phase, wo dann auch diese potenziellen Challenger-Teams dann auch dazukommen. Und da sieht es momentan folgendermaßen aus für die deutschen Teams. Die haben sich gerade das erste Spiel verloren, sind jetzt im Lower Bracket. Focus hatte gegen MIR, gegen mir verloren, spielen jetzt gegen Pixel Lumina. Das ist am, es ist morgen um 7:30 spielen die. Und CGN hat leider auch ihr erstes Spiel verloren gegen Joblife. Die spielen morgen am 25. Juni um 5 Uhr nachmittags gegen Barca, gegen Barcelona eSports.
Aber ist das jetzt ein Lower Bracket oder ist das nicht immer noch Gruppenspiel? Also
du hast recht. Es ist eine Gruppenphase, die im Double Elimination Bracket gespielt wird.
Ja.
Quasi. Ja.
Okay.
Wo es dann immer noch ein Team gibt, was sich als 2-0 qualifiziert und ein Decider gibt ein Team, was sich als 2-1 qualifiziert. So ein bisschen verkürzte Gruppenphase, dass nicht jeder gegen jeden spielt, ne? Ist nicht Single Round Robin, sondern so ein verkürztes Gruppenphasen Layout, wie wir das auch schon von internationalen Team, von Masters mal gekannt haben, bevor Swiss Stage eingeführt worden ist. Deswegen eigentlich ganz charmant, eigentlich ganz gutes Format, um schnell abzufrühstücken. Ja, und es ist immer noch fair. Also, es sieht nicht so gut aus für die deutschen Teams. Vielleicht können sie sich qualifizieren. Die Top 3 Teams, die qualifizieren sich dann für die Play-Ins, wo man dann auf die schlechten Teams der VCT EMEA Stage 2 trifft. Auch schön, dass das hier EMEA Stage 3 und VCT EMEA Stage 2 ist. Wundert euch nicht. Für die Challengers EMEA Stage 3 qualifiziert man sich für die Play-Ins von VCT EMEA Stage 2. Tut mir leid, dass ich das hier so sagen muss, aber so sieht es aus. So ist die Wahrheit. Dann noch eine Sache, mal ganz abgesehen davon, ein Turnier, was außerhalb von diesem ganzen VCT-Kram stattfindet, ist der eSports Nations Cup. Also so wie der gleiche Veranstaltungsreihe wie der EWC, nur hier der ENC. Und hier geht es nicht nach Teams, sondern nach Nationen. Und die, ja, das ist dann wie gerade bei der Weltmeisterschaft, ja, dass da die Teams sich nochmal neu zusammenfinden aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit. Und da ist jetzt das deutsche Team auch bekannt. Wir schicken ins Rennen. Team Deutschland ist Alorante, Vince, Prox, Musashi, Tex, Azuri und Ceri. Daniel, wie schätzt du unsere Chancen ein?
Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich darüber. Ist natürlich krass. Ich bin gespannt, was Prox spielt, weil Vince ja offensichtlich IGL und Controller übernehmen wird. Prox also nicht Controller spielt, aber wer Prox kennt, weiß, dass man ihn auf jeden Agent der Welt setzen kann und er performt gut. Also der kann wirklich, wirklich, das ist kein Witz, jeden Agent spielen. Ich weiß noch, damals in der Pfeiffer-Zeit, wollte ich unbedingt, dass er Duelist spielt, weil er auch so gut gefragt hat. Und dann habe ich ihn gefragt, wie gut denn so seine Race ist. Und dann meinte er so, ja, nicht so gut eigentlich. Und meinte ich, auf einer Skala von 1 bis 10, meinte er so, 9 vielleicht?
Okay.
Und dann hat er Race gespielt, haben wir ihn auf Race gesetzt und ist komplett dominiert. Also ich würde mich freuen, wenn die einfach Prox auf Duelist setzen. Das wäre mega geil.
Ja, und das Ganze findet jetzt auch schon statt, ne? Das Ganze beginnt 26. bis 28. Da ist jetzt erst der Europa West Qualifier. Ja, das Ganze hier wirklich, vielen Dank Liquipedia, die machen wirklich, also die bringen hier so viel Sinn rein in den ganzen E-Sports-Wahnsinn und Chaos, wie es nur irgendwie geht. Liquipedia, ja. Top-Seite, alles verlinkt hier. Und da sieht man auch genau, wer da jetzt alles spielt, ne, das ist hier so Irland, Italien, Spanien, alles, was im Westen ist, aber auch die skandinavischen Länder sind bei uns mit hier drin, Schweden, Dänemark, Island, Österreich, Griechenland auch noch hat's mitgeschafft, ist das Westeuropa? Naja, gut, ist ja auch noch mit drin. Genau, das, wie das genau gestreamt wird und übertragen wird, habe ich leider nichts zu gefunden. Aber auch da, die Liquipedia-Seite, wird es hoffentlich dann noch updaten, wo man das Ganze dann gucken kann. Es wird wahrscheinlich auf den eSports Nation Twitch-Kanälen übertragen, die sich jetzt hier noch etablieren. Ich bin gerade auf einem englische Übertragung, der hat nur 700 Follower. Gut, das ist ein völlig neues Turnier, ne? Ein Ableger vom eSports World Cup. Und ja, das Ganze könnt ihr dann da einsehen, wenn es dann soweit ist. Wie gesagt, die Liquipedia-Seiten, das ist hier wirklich Gold wert, absolut Gold wert. Gut, das Ganze ist dann, ja, soweit so gut. Auch noch natürlich findet noch der eSports World Cup statt. Der wurde ja verlegt von Riad nach Paris. Da verlinken wir euch auch alles, wenn ihr das schauen wollt. Vielleicht mal kurz hier als Überblick, wer ist da, wer hat sich da qualifiziert. Für Europa ist es Team Heretics, Vitality, Gentlemates und Carmine Corp und BBL. Dann haben wir aus der Pacific-Region Paper Rex, Rex Regum, Qon, Nongshim und Global Esports. Aus Amerika ist es MIBR 100 Thieves, G2 und das und NRG. Und dann aus der China-Region All Gamers, Shilai Gaming und Edward Gaming. Damit habe ich alle erwischt. Das Ganze vom 2. bis zum 12. Juli. Relativ knackiges Turnier. Da könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Auch alles verlinkt. So, das ist hier nochmal das Off-Season-Turnier, ne? Bevor es dann in die Stage geht. Knackiges Programm hier für die Teams, jetzt beim EWC teilnehmen. Denn direkt, wenn das vorbei ist, geht es dann weiter mit EMEA Stage 2 Gruppenphase. Meine Zeiten. Also wirklich alles los. Hier E-Sport-Sommerloch gibt es nicht so richtig wirklich hier. Alle Links, wenn ihr das jeweils verfolgen wollt, geben wir euch jetzt an die Hand. Dann seid ihr für den Juli gut versorgt. Das war's jetzt aber erstmal zum E-Sports.
Und wir kommen zu
Tipps
für
Tryhards.
Try this.
Oh my god. Nice.
Tips.
Wow.
Nice.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um den Fate Prowler. Und wenn ihr alleine mit dem Fate Prowler peakt, dann habt ihr häufig folgendes Problem. Der Prowler, ja, er baut sich natürlich erstmal so ein bisschen auf und dann braucht es eine Zeit, wo ihr wechselt von dem Prowler auf eure Waffe wieder. Und diese Equip Time, die könnt ihr überspielen sozusagen oder die könnt ihr besser einsetzen. Anstatt, dass ihr den Fate Prowler so gerade nach vorne schickt und dann die ganze Zeit warten müsst, bis ihr eure Waffe in der Hand habt, könnt ihr den so hinter euch starten lassen, indem ihr erstmal wegguckt und den dann sofort vor euch zieht. Damit startet der Prowler technisch weiter hinten und nicht direkt vor euch, sondern in eurem Rücken. Und der kommt dann da gerade vor und die Zeit könnt ihr dann nutzen und dann mit eurer Waffe in der Hand und mit dem Prowler picken. Einfach so eine kleine Optimierungsgeschichte für alle FateSpielerInnen sehr wertvoll.
Nice.
So, liebe Leute, das war es für diese für diese Episode Neue Deutsche Valorant. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal in ein in eine größere Sommerpause. Wie lange wollen wir uns jetzt noch nicht festlegen? Das machen wir so ein bisschen davon abhängig, wie es jetzt so generell weitergeht. Und danken euch aber natürlich wie immer für eure Treue und hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Wir schauen mal. Ansonsten bis dahin immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.